Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Daniel Schmidt. Viel Schnee, viel Wind und große Lawinengefahr. In den Schweizer Alpen sind zahlreiche Verkehrswege zu. Waren aus dem Ausland sind im letzten Jahr deutlich billiger geworden, haben die Teuerung auf noch 0,2% gedrückt. Bei Stammesfehden im Südsudan sind innerhalb Tagen 3000 Menschen getötet worden, davon viele Frauen und Kinder. Und nach dem Auftritt und den Antworten von Nationalbankpräsident Hildebrand bleiben Fragen offen und es stellen sich neue. Sollen Devisengeschäfte im Insidergesetz verboten werden, zum Beispiel? Wir berichten und diskutieren in einer Runde von Wirtschaftspolitikern im Tagesgespräch. Wintertief Andrea ist übers Land gefegt. Im Alpenraum sind komplizierte Verkehrsverhältnisse entstanden. Elmar Plotzer mit einer Übersicht.
In den Bergen stürmt es heute Morgen stark und in den Alpen ist während des ganzen Tages mit weiteren Schneefällen zu rechnen. So ist Andermatt nach wie vor von der Umwelt abgeschnitten. Das Urnebergdorf ist bis auf Weiteres weder über die Straße noch über die Schiene zu erreichen. Das Oberwalliser Dorf St. Niklaus sowie einige Dörfer in den Waadtländer Voralpen sind zurzeit ohne Strom. Von den Folgen der starken Schneefälle ist insbesondere der Bahnverkehr betroffen. Auf der Strecke der Matterhorn-Gotthard-Bahn ist den ganzen Tag mit gewissen Störungen zu rechnen. Die Reisenden des Glacier-Express zwischen dem Wallis und Graubünden werden via Bern und Zürich umgeleitet. Allerdings ist die Strecke Brieg-Zermatt seit Mittag wieder geöffnet. Die Linie der Rätischen Bahn ins Oberengadin ist unterbrochen. Dafür verkehrt der Zug nach Arosa wieder fahrplanmäßig. Probleme gibt es dagegen auf mehreren Strecken der Jungfraubahnen. Weitestgehend normalisiert hat sich dafür die Situation auf dem Streckennetz der SBB. Und außerdem sind in vielen Skigebieten, vor allem in höheren Lagen, einige Lifte und Anlagen geschlossen. Denn vielerorts ist die Lawinengefahr groß.
Elmar Plotzer. Jetzt zu den wichtigen und wetterunabhängigen Themen des Tages im Nachrichtenüberblick mit Thomas Kropf.
In der Schweiz ist die Teuerung im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Die Preise stiegen im Durchschnitt um 0,2%, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Ein Jahr zuvor waren es noch 0,7% gewesen. Laut den Statistikern des Bundes waren es vor allem Güter aus dem Ausland, die die Teuerung drückten. 3,3% wurden sie billiger. Auf der anderen Seite wurden die inländischen Produkte um 0,2% teurer. Das Bundesamt für Sozialversicherung weigert sich weiterhin, AHV- und IV-Bezügern Geld in den Kosovo zu überweisen. Für dieses Verhalten wird es nun vom Bundesverwaltungsgericht gerüffelt. Kosovaren besäßen die serbische Staatsbürgerschaft und weil mit Serbien ein Sozialversicherungsabkommen bestehe, hätten auch die Kosovaren Anspruch auf Renten. Dieses Abkommen habe mehr Gewicht als ein Entscheid des Bundesrates, wonach keine neuen Renten mehr in den Kosovo zu überweisen seien. Im März kann in der Schweiz darüber abgestimmt werden, ob bei Büchern künftig wieder fixe Mindestpreise gelten sollen oder nicht. Eine Allianz, die sich gegen diese sogenannte Buchpreisbindung ausspricht, hat heute ihre Argumente präsentiert. Eine Buchpreisbindung nütze weniger der Leserschaft als vielmehr ausländischen Großverlagen. Außerdem profitierten Internetanbieter, weil diese gar nicht kontrollierbar seien. Die Befürworter der Buchpreisbindung legen ihre Argumente nächste Woche vor. Das Amtsblatt des Kantons Aargau gibt es nicht mehr in gedruckter Form, sondern nur noch online. Wer heute auf die neueste gedruckte Ausgabe wartet, wartet vergeblich. Der Aargau ist der erste Kanton, der diesen Weg beschreitet. Hauptgrund für den Verzicht auf die Papierausgabe: man spart Kosten. Wer das Amtsblatt nach wie vor in gedruckter Form lesen möchte, kann dies auf der Kanzlei der Gemeinde tun. In Syrien hat eine Explosion die Hauptstadt Damaskus erschüttert. Das syrische Staatsfernsehen meldet zahlreiche Tote und Verletzte. Ein Selbstmordattentäter habe sich in der Nähe einer Schule in die Luft gesprengt. Der Anschlag ereignete sich offenbar in einem Quartier, in welchem es in den letzten Monaten immer wieder zu Protesten gegen Präsident Assad gekommen war. In der Türkei ist der ehemalige Generalstabschef İlker Başbuğ festgenommen worden. Ihm wird laut seinem Anwalt vorgeworfen, eine terroristische Geheimorganisation geleitet zu haben, mit dem Ziel, die islamisch-konservative Regierung von Ministerpräsident Erdogan zu stürzen. Wegen Putschplänen sind in den vergangenen Jahren in der Türkei mehrere aktive und pensionierte Offiziere verhaftet worden. In Bosnien-Herzegowina müssen die wichtigsten kulturellen Einrichtungen ihren Betrieb einstellen. Unter ihnen sind das 125 Jahre alte Nationalmuseum und die Nationalbibliothek. Hauptgrund ist der Streit zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen. Bosnische, kroatische und serbische Politiker konnten sich nicht einigen über die Finanzierung von 7 Kulturinstitutionen. Nach dem Krieg, der 1995 endete, wurden in Bosnien 2 halbautonome Gebiete geschaffen. Ein Kulturministerium gibt es unter der gemeinsamen Zentralregierung nicht. Im Südsudan sind nach offiziellen Angaben in der vergangenen Woche mehr als 3000 Menschen umgebracht worden. Unter den Todesopfern befinden sich vorwiegend Frauen und Kinder, teilen die Behörden mit. Bei den Tätern soll es sich um Angehörige eines anderen Stammes handeln. Diese sollen als Reaktion auf Viehdiebstähle das Massaker verübt haben. Der Weltfußballverband, die FIFA, ist zufrieden mit dem Schweizerischen Fußballverband. Dieser habe den FC Sion angemessen bestraft, indem er ihm in der laufenden Meisterschaft 36 Punkte abgezogen habe. Damit seien die Vorgaben der FIFA erfüllt. Die FIFA hatte dem Schweizer Verband gedroht, ihn zu suspendieren, wenn er den FC Sion nicht bestrafe. Grund für die Aufforderung war, dass der FC Sion Spieler eingesetzt hatte, die nach Ansicht der FIFA gar nicht spielberechtigt waren.
12.37 Uhr. SNB-Präsident Hildebrand hat sich gestern erklärt und viele erklärten sich danach einigermaßen zufrieden, aber nicht alle und nicht so ganz, wie sich heute zeigt. Und weitere Themen: IV-Renten nach Kosovo oder nicht, Bundesamt und Verwaltungsgericht im Clinch. In der Serie zu Neuanfängen: ein Waisenhaus in Kambodscha statt weitere Karriere in der Wirtschaft und lawinenlos sprengen per Mausklick im Büro statt draußen am Berg. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters: der Swiss Market Index steht bei 6.027 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 21,88 gehandelt, der Dollar zu 95,34 Rappen. Das Wetter: im Norden bleibt es bewölkt mit einigen Aufhellungen. Gelegentlich fällt noch Regen oder Schneeregen. In den Alpen schneit es zum Teil anhaltend. Ganz im Süden wird es mit Nordwind zeitweise sonnig. An den Bergen fällt immer noch Schnee. Die Temperatur erreicht im Norden 4, im Süden mit Nordföhn bis 12 Grad. Am Samstag ist es im Norden meist bewölkt und es setzt im Laufe des Tages Regen ein. Schnee fällt nur oberhalb von 900 Metern. Im Tessin scheint die Sonne trotz einigen Wolkenfeldern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 Grad im Norden und 13 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Eine Meldung zur Matterhorn-Gotthardbahn. Die Strecke Herbrücken-Randa auf der Linie Fis-Zermatt ist wieder offen, die Züge verkehren wieder planmäßig. Wegen Lawinengefahr gesperrt sind in der Zentralschweiz die Straßen von Göschnen via Andermatt nach Hospental und weiter nach Realp sowie zwischen Amsteg und Göschnen. Ebenfalls gesperrt sind im Wallis die Straßen zwischen Niederwald und Oberwald, zwischen Goppenstein und Gampelsteg und zwischen Visp und Saasfee. In der Region Glarus ist die Straße zwischen Schwanden und Elm ab 14 Uhr gesperrt. Eine Meldung zu den Verladestationen: an der Furka und am Oberalp ist der Betrieb eingestellt. Am Lötschberg besteht ein Notverlad. Die Züge verkehren im 2-Stunden-Takt von Kandersteg nach Brieg. Beim Autoverlad Vereiner besteht in Sali 1 eine Stunde Wartezeit.
Der Wirbel um die Devisengeschäfte der Familie Hildebrand hatte das Zeug dazu, das Vertrauen in den Präsidenten der Nationalbank schwer zu beeinträchtigen. Entsprechend bemühte sich Philipp Hildebrand gestern, alle Zweifel aus der Welt zu schaffen. Ist ihm das gelungen? Martin Jordan fragte nach auf den Straßen von Basel.
Ja, ganz super ist das sicher nicht. Also sicher auf beide Seiten, wie die Geschichte öffentlich gemacht worden ist. aber auch was da gegangen ist mit diesen Dollarwechseln.
Ich finde es nicht ganz eine saubere Sache und er hat sich zwar gut gezeigt gestern in dem Medientreffen, aber ich finde es gleich fragwürdig, so etwas zu machen grundsätzlich, der Wechsel, der passiert ist.
Im Grunde genommen tun es mir einfach ein normales Geschäft, das eigentlich hier läuft, wo jetzt einfach dummerweise mit einer Persönlichkeit zusammenhängt, die sehr intensiv mit Geld einfach Bescheid weiss. Und darum erstaunt es mich überhaupt nicht, dass so etwas läuft. Aber es tut mir kein Betrug.
Ich finde, er hat sich richtig verhalten. Er kann ja nichts dafür, wenn seine Frau hinter Ochs geht, Geld abheben.
Ja, also ich bin froh, wenn so etwas rauskommt, dass er mal aufgedeckt wird, was so alles geht.
Und was halten Sie davon, dass ein Nationalbankpräsident Devisen kauft und verkauft?
Das sollte er eigentlich nicht dürfen, denke ich.
Für seine Position sehr unglücklich, sehr unglücklich.
Was nicht unbedingt verboten ist, muss nicht gerade erlaubt sein. Ich denke, es ist gut, dass die Diskussion jetzt entstanden ist und ein Makel hängt dem Ganzen jetzt gleich nach.
Ich finde es nicht gerade gut. So viel, dass ich kann feststellen, verdient er genug.
Ein Nationalbankpräsident sollte lieber erst gar keine Devisen kaufen oder verkaufen, meinten also einige Leute auf der Straße. Heute ist das mit Einschränkungen erlaubt. Die internen Richtlinien der Nationalbank sollen nun verschärft werden. Auch auf einer anderen Ebene brauche es eine Verschärfung, heißt es in der Politik, und zwar im Insidergesetz. Heute sagt es gar nichts zu Devisengeschäften, so wie die Familie Hildebrand sie tätigte. Philipp Meyer.
Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand und seine Frau wurden von zwei Gremien für unschuldig befunden, kein Insiderhandel mit Devisen. Hildebrand habe glaubwürdig dargelegt, dass seine Frau nichts von der geplanten Intervention der Nationalbank gewusst hatte, als sie Dollar kaufte. Dennoch, Stimmen wurden laut, die eine strafrechtliche Überprüfung der Devisengeschäfte forderten. Doch eine solche ist derzeit in der Schweiz gar nicht möglich. Denn das Parlament klammerte Devisengeschäfte bewusst aus, als es Insidergeschäfte unter Strafe stellte. Es wollte das Gesetz nicht überfrachtet. Dieses Gesetz schuf es Mitte der 80er Jahre auf Druck der USA, weil diese in einem Rechtshilfeverfahren keine Auskunft erhalten hatte. In dem Fall ging es um Insidergeschäfte beim Verkauf von Aktien. Die Schweizer Politik beugte sich. Seither ist der Handel mit Aktien verboten, wenn der Käufer oder Verkäufer über Informationen verfügt, die ihm einen ungerechten Vorteil bieten. Dieses Gesetz ist zurzeit in Revision, doch bisher war es kein Thema, auch Devisengeschäfte damit zu erfassen. Jetzt aber, nach den Erfahrungen mit dem Nationalbankpräsidenten, findet CVP-Ständerat Pirmin Bischoff:
Eine Notenbank kann natürlich vor allem Insiderwissen schaffen über Devisengeschäfte. Und in diesen Bereichen müsste jetzt der Insider-Tatbestand überarbeitet werden. Vielleicht sind auch andere Fälle, die darunter zu nehmen wären. Also ich glaube, wir müssen jetzt den Insider-Straftatbestand, diesen Artikel 161 des Strafgesetzbuches, grundlegend überarbeiten. Und das ist jetzt Sache des Parlaments.
Doch Experten sind skeptisch. Die Erfahrungen mit dem bisherigen Gesetz zeigten, dass es nicht viel gebracht habe, sagt die Luzerner Wirtschaftsrechtlerin Monika Roth.
Wir wissen ja alle zur Genüge, wie wenig griffig der Insider-Tatbestand ist, wie wenig Verurteilungen es gegeben hat, wie schwer es ist, das nachzuweisen. Und das ändert sich eben auch nicht, indem man noch zusätzliche Merkmale des objektiven Tatbestandes aufnimmt.
Ein Blick ins Ausland zeigt, Insiderhandel mit Devisen ist kaum irgendwo unter Strafe gestellt. In der Europäischen Union sind nur Produkte erfasst, die auf fallenden oder sinkenden Wert von Devisen setzen, sagt die Rechtsanwältin und Insiderhandel-Expertin Daniela König.
Nach der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie sind Insidergeschäfte mit Finanzinstrumenten, die von Devisen abhängig sind, verboten. Also beispielsweise Transaktionen mit Optionen auf Währungen oder Devisenswaps.
Wirtschaftsrechtlerin Roth meint, wichtiger sei, dass die Banken, allen voran nun die Nationalbank, ihre internen Richtlinien verschärften. Das sei einfacher und wirksamer, weil die Banken Mitarbeiter, die Insiderhandel betreiben, sofort bestrafen können. CVP-Ständerat Pirmin Bischoff will beides, Bankregeln, das Strafverfahren und die Bankregeln neu zu schreiben.
Also dieses Reglement ist dringend überarbeitungsbedürftig. Es muss auf typische Risikotatbestände zugeschnitten werden, damit es ein bissiges Reglement ist. Und dann wäre auch vorzusehen, dass, wenn das Reglement verletzt wird, dass bestimmte Sanktionen statuiert werden. Und das fehlt im heutigen Reglement auch.
Ob schärfere interne Regelungen genügen oder ob eine schärfere Insider-Gesetzgebung braucht, dies wird letztlich das Parlament entscheiden.
Philipp Meyer und weitere Stimmen, weitere Diskussionen zum Thema im Tagesgespräch um 1. Wer in den Kosovo zurückkehrt, hat kein Anrecht mehr auf eine IV-Rente aus der Schweiz. Diesen heiklen Entscheid fällte der Bundesrat vor 2 Jahren. Ganz anders sieht das Bundesverwaltungsgericht. Die Renten müssten ausbezahlt werden, befand es letzten März. Das Bundesamt für Sozialversicherung, das den Entscheid umsetzen müsste, legt sich aber weiterhin quer. Sascha Buchbinder.
Die Situation ist vertrackt. Kosovaren, die in der Schweiz eine AHV- oder IV-Rente bekämen, gehen leer aus, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren. Und das, obwohl das Bundesverwaltungsgericht bereits letzten März die IV angewiesen hat, diese Praxis zu ändern. Der Streit nahm seinen Anfang im Jahr 2009. Damals entschied der Bundesrat, dass die Schweiz das Sozialversicherungsabkommen mit dem Kosovo auslaufen lässt. Grund war, dass Sozialdetektive bedroht worden waren. Außerdem bestehe im Kosovo kein funktionierendes Sozialsystem. Das Bundesverwaltungsgericht aber urteilte letztes Jahr, dass Kosovaren auch die serbische Staatsbürgerschaft besitzen und weil mit Serbien ein Sozialversicherungsabkommen besteht, hätten sie weiterhin Anspruch auf Renten. Das Bundesamt für Sozialversicherung akzeptierte das nicht. Das Amt zog den Fall ans Bundesgericht weiter und blitzte ab. Die Bundesrichter sahen letzten September keinen Anlass, sich mit dem Fall überhaupt zu befassen. Folge: Das Bundesverwaltungsgericht ist der Ansicht, sein Urteil sei rechtskräftig und weist nun in einem neuerlichen Entscheid das Bundesamt kurz und knapp an, den Leitentscheid von letztem Jahr umzusetzen. Das Bundesamt für Sozialversicherung hingegen ist der Ansicht, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Das Amt werde zwar alle zurückgewiesenen Fälle prüfen, aber weiterhin keine Renten auszahlen. Für diese Haltung werde man noch einmal bis vor Bundesgericht kämpfen, bestätigt ein Sprecher. Die Hängepartie für die Betroffenen dauert also an. Osman Osmani, Migrationsexperte der Gewerkschaft UNIA, ärgert sich über das Hin und Her.
Eigentlich, die Rechtslage ist klar, gemäß der Bundesverwaltungsgerichtsentscheid und gemäß der Entscheid der Bundesgerichts.
Aber, so Osmani, hinter dem Streit stecke mehr als eine Rechtsauslegung. Für den Gewerkschafter macht das Durcheinander nur dann Sinn, wenn man das große Bild betrachtet. Die laufenden Verhandlungen über Sozialversicherungsabkommen auch mit den anderen Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Vor der Drohkulisse der Kündigung der Abkommen seien deutlich strengere neue Vereinbarungen erzielt worden.
Zum Beispiel mit Kroatien, wo auch Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen ist, dass zum Beispiel die Familienzulage nicht mehr dazugehören, als Beispiel.
Was auch immer der Grund sein mag, Tatsache ist, dass sich Gerichte und Behörden in der Schweiz um komplizierte Rechtsauslegungen streiten, während Versicherungsnehmer monatelang auf ihre Renten warten.
Mit dem Jahreswechsel nehmen sich manche Leute vor, ihr Leben umzukrempeln. Diese Woche stellen wir Menschen vor, die einen ganz radikalen Neuanfang gemacht haben. Zum Abschluss dieser Serie lernen wir heute Sarah Wallimann kennen. Sie begann mit ihrem Ehemann Paul ein neues Leben, 3000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, in Kambodscha. Dort helfen sie Waisenkindern, eine Zukunft zu finden, eine Zukunft abseits von Armut, Prostitution und Kriminalität. Und da Kambodscha etwas weit weg ist, hat Ivan Lieberherr übers Internet mit Sarah Wallimann gesprochen.
Sarah Wallimann sitzt an ihrem Computer in einem kleinen Restaurant im Zentrum der kambodschanischen Stadt Siem Reap. Die drittgrößte Stadt des Landes ist bei Touristen sehr beliebt. Sie liegt in der Nähe der weltberühmten Tempelanlagen von Angkor Wat. Es ist 5:30 abends, die Beleuchtung ist bereits angeschaltet, im Hintergrund bereiten sich die Angestellten auf die ersten Gäste vor. Haven heißt das Lokal, das Sarah Wallimann und ihr Ehemann Paul führen. Kein gewöhnliches Lokal.
Das Konzept von Haven ist es, jugendliche Waisen auszubilden.
Haven, also Hafen, ist ein Zufluchtsort für Waisen. denn als Volljährige müssen sie das Waisenhaus verlassen. Ohne weitere Hilfe würden sie wohl auf der Straße stehen. Hier im Haven können sie hingegen eine Lehre absolvieren als Koch oder Kellnerin. Zur Ausbildung gehören auch Englischlektionen in einem kleinen Bambushäuschen im Garten. Sarah und Paul organisieren für die Waisen auch Zimmer und besorgen ihnen, wenn nötig, auch einen Arzt. Das Haven ist ganz neu. Erst vor 2 Monaten haben Sarah und Paul das Lokal eröffnet, vorerst mit einem Dutzend Angestellten, darunter 2 Lehrlinge. Finanziert wird das Projekt anfangs mit Spendengeldern, dann soll das Restaurant selbst tragend sein. Die Idee dazu entstand in den Jahren 2008 bis 2010, als Sarah und ihr Ehemann auf eine Weltreise gingen, die sie auch nach Kambodscha führte.
Wir sind dann hier auf ein Waisenhaus gestoßen, das wir ganz zufällig gefunden hatten, das uns auf Anhieb gefiel. Also die Kinder waren super süß und sie waren sehr bedürftig. Und da hatten wir beschlossen, dass wir da bleiben. Für 2 Wochen hatten wir damals mal gesagt, dass wir mal bleiben und unterrichten und dem Management etwas helfen bei der Organisation und mit Fundraisings. Und aus den ursprünglich geplanten 2 Wochen wurden es schlussendlich alles in allem 6 Monate.
Nach diesen 6 Monaten packten sie schweren Herzens ihre Rucksäcke und flogen zurück in die Schweiz. Doch in der Schweiz konnten sie die Kinder nicht mehr vergessen.
Das ganze Jahr, dass wir zurück in der Schweiz waren, da hatten wir eigentlich das ganze Jahr über einfach nur Heimweh nach Kambodscha.
Für Sarah und Paul war schnell klar, wir müssen wieder dorthin. Wir müssen unser Projekt verwirklichen und den Waisenkindern einen Zufluchtsort, einen Hafen bieten.
Das ist für uns so eine Herzenssache geworden. Und es war für uns jetzt auch wirklich das Natürlichste auf der Welt, diese Idee, die wir da hatten, dann mit der Ausbildung, die dann auch umzusetzen. Das war eigentlich gar keine große Diskussion.
Eine Herzenssache, ein Bauchentscheid. Sarah, die früher als Marketingleiterin bei der Gastrokette Tibitz arbeitete, und Paul, der ausgebildete Lebensmittelingenieur, sie hatten beide keine Zweifel, keine schlaflosen Nächte mit langen Diskussionen, keine Listen mit Punkten, die dafür oder dagegen sprechen.
Nee, es war für uns das Natürlichste auf der Welt, dass das jetzt das ist, was wir machen wollen und müssen. Und das war das Einzige, was sich wirklich richtig anfühlte.
Kurzerhand beschlossen Sarah und Paul Wallimann, ihr gewohntes Leben in Zürich zu beenden. Sie gaben ihre Jobs auf, sie lösten ihre Wohnung auf und hatten viele administrative Arbeiten zu erledigen. Dieser Trennungsprozess verlief ganz ohne Schmerzen.
Aufgegeben haben wir, glaube ich, nichts. All das, was wir hatten, war uns inzwischen gar nicht mehr wichtig. Und ich rede jetzt da nicht von Familie. Familie und Freunde sind wichtig und die kommen uns jetzt zum Glück alle auch besuchen. Aber ich meine jetzt eben der ganze Luxus, den wir hatten, all die Selbstverständlichkeiten, die man hat, den guten Lohn, den man hat, die Ferien, die man damit machen kann, etc., etc., das war uns einfach nicht mehr wichtig. Das hat uns nichts mehr bedeutet. Und darum für uns war das kein Verzicht und auch kein Aufgeben, überhaupt nicht.
Dann der Tag der Abreise. Mit dem wenigen, das die beiden noch besaßen, flogen sie ab.
Paul und ich sind mit den gleichen Rucksäcken als Backpacks, die wir schon auf der Weltreise hatten, wieder nach Kambodscha zurückgekehrt. Also die hatten wir einfach vollgepackt mit Kleidern, unseren Lieblingsbüchern und unseren iPods. Da ist Depeche Mode, David Bowie, Cure, ganz, ganz viel gute Musik.
Und diese Musik läuft nun Abend für Abend im Haven. Den Touristen gefällt sie, wie die Menükarte, die die Vielfalt der asiatischen Küche spiegelt. Salate und Suppen, Frühlingsrollen, Reis- und Nudelgerichte. Die Zutaten kauft der Chefkoch täglich frisch auf dem Markt ein. Zeit für Heimweh? Die fehlt Sarah und Paul Wallimann bislang. Zu stark sind sie mit dem Aufbau ihres Restaurants beschäftigt, der sich wegen der schweren Überschwemmungen im letzten September etwas verzögert hat. Immerhin, auf der Speisekarte scheint ein klein wenig Heimweh durch. Zwischen den vielen asiatischen Speisen findet sich auch eine richtige Schweizer Apfelwehe mit Schlagerahm.
Das war der letzte Teil einer Neujahrsserie über Menschen, die einen radikalen Neuanfang gewagt haben. Alle Berichte und auch ein Foto von Sarah Wallimann finden Sie im Internet auf drs.ch. Ein Massaker erschüttert den noch jungen Staat Südsudan. Mehr als 3000 Menschen, die meisten davon Frauen und Kinder, sollen vergangene Woche getötet worden sein. Bei der Stammesfehde ging es um Land und angeblich gestohlenes Vieh. Hans-Michael Ehl von der ARD berichtet.
6.000 bis 8.000 schwer bewaffnete Krieger des Stammes der Nuer haben am vergangenen Wochenende Siedlungen des befeindeten Stammes der Mol angegriffen, angeblich weil die Mol ihnen im Spätsommer Vieh gestohlen haben. Schon bei diesen damaligen Auseinandersetzungen sollen mehr als 600 Menschen getötet worden sein. Zehntausende Menschen sind vor der Gewalt geflohen und kehren erst allmählich in ihre verwüsteten Dörfer zurück, wie diese Frau, die in Pibor nach ihren Angehörigen sucht. Als wir angegriffen wurden, sind wir geflohen und ich habe auf der Flucht drei meiner Kinder verloren. Ich weiß nicht, ob sie noch leben oder ob sie tot sind. Ich bin gekommen, um hier nach ihnen zu suchen. Und wir brauchen dringend etwas zu essen, um zu überleben. Wir wissen noch nicht, ob unsere Familienangehörigen noch leben, aber wir brauchen dringend etwas zu essen. In dem improvisierten Flüchtlingslager in der Stadt sind rund 150 Kinder angekommen. Das Schicksal ihrer Eltern ist ungewiss, sagt Abraham Kuturam, ein freiwilliger Helfer. Alle sind in den Busch geflohen, als sie angegriffen wurden. Die meisten Verletzten sind Frauen und Kinder. Manche der Kinder, die Sie hier sehen, wurden bei ihren getöteten Müttern gefunden. Sie haben drei Tage im Busch verbracht, neben den Leichen ihrer Mütter. Die Regierung hat Hilfsorganisationen gebeten, dringend Nahrungsmittel und medizinische Hilfe in die Region zu bringen. Sobald als möglich sollen Friedensverhandlungen zwischen den verfeindeten Stämmen beginnen. In seiner Neujahrsansprache hatte der südsudanesische Präsident Salva Kiir die Stämme eindringlich aufgefordert, ihre Feindseligkeiten zu beenden und gestohlenes Vieh zurückzugeben. Die Regierung hat 3000 Soldaten und 800 zusätzliche Polizisten in die Region geschickt, um ein Wiederaufflammen der Gewalt zu verhindern. Auch die UN-Mission für den Südsudan will weitere Soldaten in die Region schicken.
Lawinengefahren. In Graubünden kam vor kurzem ein Mann beim Lawinensprengen ums Leben. Die Ladung in seinem Raketenrohr war zu früh losgegangen. Das künstliche Auslösen von Lawinen ist gefährlich, aber das muss nicht so sein. Unerwünschte Schneemassen lassen sich auch ferngesteuert zu Tal befördern, mittels der Sprengmasten einer Firma aus dem Berner Oberland. Toni Koller.
In der abgeschiedenen Gebirgslandschaft ragt eine Metallstange aus dem Schnee, 8 Meter hoch, zuoberst ein Kasten mit dem Schriftzug der Firma Wiessen. Samuel Wiessen ist Geschäftsführer des Unternehmens in Reichenbach im Kandertal. Er hat den Kasten entwickelt.
Das ist das Sprengmastmagazin. Hier drin kommen Sprengladungen, die nachher einzeln ausgelöst werden können. Weiter hat es eine Steuerung drin und eine Batterie für die Stromversorgung. Über Solarpanel geladen, komplett dicht. So, dass Wettereinflüsse und so keine Störungen auslösen.
Schon vor Wintereinbruch wird das Magazin mit 12 Sprengladungen per Helikopter auf den Masten gesetzt. Dieser steht genau dort, wo die Lawine jeweils auch ausgelöst werden muss. Ein entscheidendes Plus, sagt Peter Kavietzel vom Lawinendienst Unterengadin, der Wiessens System seit längerem anwendet.
Bekanntlich ist der Wind der grösste Lawinenbauer. Der meiste Schnee verfrachtet wird immer an den Kamm. Und mit diesen Sprengmasten hat man einen grossen Vorteil, dass man ziemlich nah am Grat her kann und dort platzieren kann, wo man es effektiv auch möchte haben.
Außerdem können die Sprengladungen im optimalen Moment zur Explosion gebracht werden, auch nachts oder wenn der Nebel Helikopterflüge verhindert.
Der Vorteil der Sprengmasten ist sicher, dass man sehr witterungsunabhängig ist. Man kann so jeder Tages- und Nachtzeit sprengen, wenn man das Gefühl hat, jetzt wäre gut, dass man eine Lawine auslöst.
Zum Beispiel am Piz Chapizun, wo die gefürchtete Gonda-Lawine Bahn und Straße zwischen Schulz und Lawin bedroht. Hier stehen eine ganze Reihe der Lawinenmasten aus dem Berner Oberland und erlauben einen kontrollierten Niedergang à la carte.
Vor allem am Wochenende haben wir sehr viel Durchgangsverkehr von Touristen, die ins Oberengadin fahren. Tagesfrequenzen von bis zu 5'000 Autos. Und wenn man dort natürlich eine Sperrung machen müsste am Tag durch, dann wäre das gravierend, oder?
Darum ist Peter Kavietzel froh, die Lawinen zum geeignetsten Zeitpunkt auslösen zu können. Notabene per Mausklick, erklärt Samuel Wiessen.
Das funktioniert über Funk. Man braucht einen Computer, der die kodierten Befehle zur Anlage schickt. Zum Teil sind die im Büro installiert, aber können auch mobil sein, sodass der, der schlussendlich auslöst, nach am Ort des Geschehens ist, natürlich nicht im gefährdeten Bereich, aber auch schauen kann, dass sicher niemand gefährdet.
Rund 200 solcher Sprengmasten hat Wiesens Avalanche Control AG bereits installiert. Vor allem im Wallis, in Graubünden und in Österreich setzen immer mehr Lawinendienste auf das System. Dabei geht es vor allem um den Schutz von Verkehrswegen. Für Skipisten, die einfach gesperrt werden können, lohnt sich die Investition weniger. Denn ein ausgerüsteter Mast kostet um die 100.000 Franken. Jede solche Anlage trägt aber dazu bei, dass im eisigen Gelände weniger Menschen mit Lawinensprengstoff hantieren müssen.
Toni Koller. Der Fall Hildebrand bleibt Tagesgespräch, auch am Tag nach dem Auftritt des Nationalbankpräsidenten. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Thomas Kropf.
Das ist ja im Durchschnitt 0,2%. Im Vorjahr waren es 0,7%. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Bundesamt für Sozialversicherung aufgefordert, AV- und IV-Bezügern im Kosovo ihre Renten zu überweisen. Das Bundesamt weigerte sich bisher, dies zu tun. In Syrien hat eine Explosion die Hauptstadt Damaskus erschüttert. Das Staatsfernsehen meldet 25 Tote und viele Verletzte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.